Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext ist der Anfang der Bibel. Er steht beim 1. Mose im 1. Kapitel und ich lese ihn in Auszügen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Vers 26 lesen wir dann weiter. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde und machet sie euch untertan, und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So wurden vollendet Himmel und Erde in ihrem ganzen Heer, und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke. Und er machte und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Liebe Gemeinde, bei der Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang der Bibel handelt es sich um einen wunderschönen poetischen Text. Es handelt sich um ein Lied von der Schöpfung, das uns darauf hinweist, wie gut alles gemacht worden ist. Und so heißt es in dem Kehrvers dieses Liedes immer wieder: Gott sah, dass es gut war. Und ganz am Ende dann eben: Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. An manchen Tagen entspricht das auch unserem Empfinden. Gerade jetzt, im Frühling, im Frühsommer, freuen wir uns an der Natur. Wir genießen wieder dieses frische Grün. Die Bäume, die ausgeschlagen haben und jetzt in vollem Laub wieder stehen, in ein paar wenigen Wochen so, als ob sie schon immer so dagestanden hätten. Die blühenden Bäume und Blumen, das Zwitschern der Vögel, es tut uns gut, zu sehen und zu spüren und zu hören, wie alles um uns herum wächst und gedeiht. Ja, und siehe, es war alles sehr gut. Dieses Loblied auf die Schöpfung ist ein Glaubensbekenntnis, ein Bekenntnis zu Gott und zu seiner Schöpferkraft, die hinter allem steckt. Natürlich geht es in diesem Lied nicht darum, historisch und naturwissenschaftlich genau erklären zu wollen, wie die Welt tatsächlich entstanden ist. Die Schönheit und die Ordnung der Schöpfung wird gepriesen. Gottes Kraft und sein Geist, der sie entstehen lässt aus dem Chaos. Die Weisheit oder wir würden vielleicht heute auch sagen, der tiefere Sinn, der in ihr liegt, dass sie eben nicht einfach ein Zufallsprodukt ist, ein materieller Rohstofflieferant, vielmehr ein lebendiger Kosmos, wohl und weise geordnet, verbunden mit Gottes lebendigen Atem und Geist. So ist dieses Loblied auch heute immer noch aktuell. Wir staunen über unsere Schöpfung, so auch der Physiker Harald Lesch in seinem Buch »Was hat das Universum mit mir zu tun?« Wir staunen darüber, wie eine wunderbare Konstellation in unserem Universum geordnet wurde, dass alles so wurde, dass Leben auf unserem Planeten tatsächlich möglich ist, dass wir nicht zu nah und nicht zu weit weg von der Sonne sind, dass der Mond als Erdtrabant die Erde so günstig beeinflusst, dass wir die vier Jahreszeiten haben und viele andere wichtige Faktoren für das Leben. Ja, dass aus einem explodierten Sternenstaub tatsächlich Leben entstehen konnte. Ein Wunder zum Staunen. Der Schöpfungshymnus aus 1. Mose ist kein kosmologischer Text. Es ist ein Text, der Gott als königlichen Schöpfer preist und in dem der Mensch mit einer besonderen Würde geschildert wird. In einer Zeit damals, in der sich das Volk Israel weit weg von der Heimat in schlimmen Verhältnissen im babylonischen Exil befand, soll den Menschen Mut gemacht werden. In ihre Verzweiflung hinein sprechen diese Worte und geben ihnen ihre Würde zurück, indem sie sagen: Du bist von Gott geschaffen, ein Abbild Gottes. In dir wird Gott in der Welt sichtbar. Die Zusage unseres Textes, dass die Menschen als Teil der Schöpfung auch eine gewisse Macht über ihre Umwelt haben, sie sollte damals nicht zum Missbrauch dieser Macht führen, sondern sollte den Menschen damals die Angst vor der Natur und vor ihren Gewalten nehmen. Erst der Abschied von dem Gedanken, dass in der Natur göttliche Mächte, ja sogar Dämonen am Werk sind, machte es dann möglich, dass die Menschen sich weiterentwickeln konnten, dass sie mit der Natur gemeinsam gelebt haben. Wir lesen diesen Text heute skeptisch. Wir schauen zurück und sehen natürlich die negativen Auswirkungen, die dieser Text auch über die Jahrtausende hatte. Macht euch die Erde untertan und herrscht über sie, herrscht über die Tiere. Wir können diese Worte heute nicht mehr so hören wie die Menschen damals. In uns steigen all die Bilder auf, die schlimmen Bilder von zerstörter Umwelt, gequälten Tieren, vom Artensterben und den Katastrophen von der leidenden Schöpfung. Wir wissen leider nur zu gut, wohin es geführt hat, dass Menschen sich die Erde mit allem, was darauf lebt, gnadenlos und gedankenlos unterworfen haben. Aber so kann das doch wirklich nicht gemeint sein. Nein, tatsächlich so war der Text eigentlich gar nicht gemeint. Das Gottesbild des Schreibers damals ist der eines Königs, der gut für sein Volk sorgt, der für Frieden und Gerechtigkeit sorgt. Die Herrschaft, die in dieser sogenannten Priesterschrift, in der dieser Schöpfungshymnus verfasst wurde und überliefert wurde, dieser Schreiber hat unter Herrschaft etwas selbstverständlich und Gutes verstanden, trotz der Möglichkeit auch des Missbrauchs. Mit Herrschen über die Tiere ist gemeint, sich um sie zu kümmern, sie zu beschützen, sie zu versorgen und zu pflegen, so wie es ein guter König für sein Volk eben machen würde. Doch wir haben als Menschen das oft pervertiert. Wir nutzen die Schöpfung, das Lebendige für unsere Zwecke. Wir beuten sie aus, wir plündern und brandschatzen, sind gleichgültig und gedankenlos. Wir sehen die lebendigen Mitgeschöpfe als Sachen, als Dinge an, die uns automatisch gehören, sozusagen als kostenloser Selbstbedienungsladen. Wie konnte das passieren, dass wir so gnadenlos über die Natur herrschen? Vielleicht hat es in unserer Zeit auch etwas damit zu tun, dass wir diese lebendige Verbindung zur Schöpfung verloren haben, dass wir uns entfremdet haben. Wir leben eben nicht mehr mit der Schöpfung so eng zusammen, wie vielleicht die Menschen noch vor Hunderten, vor Jahren. Wir leben nicht von der Natur, von unserem eigenen Garten, von unseren eigenen Tieren sozusagen. Wir leben nicht mehr mit dem Wetter. In unserem Alltag sind wir umgeben von einer künstlich erschaffenen Welt, die wir Menschen gebaut haben, ja sogar inzwischen, die von künstlicher Intelligenz geschaffen wird. Es tut gut, da immer wieder neuen Kontakt mit der Schöpfung zu treten. Und das spüren wir auch. Wenn wir in den eigenen Garten gehen am Abend, wenn wir von der Arbeit heimkommen vielleicht oder mal eine Pause machen. Oder wenn vielleicht die eigene Katze uns auf den Schoß springt und uns anschnurrt und wir sie gemütlich streicheln und kraulen können. Und plötzlich spüren wir da diese Verbindung zum Lebendigen. Oder wenn wir zum Beispiel die Eier vom Hühnerhof hier kaufen und dann sehen, wie die Eier da so draußen auf dem Feld herumscharren und picken, ja, da spüren wir plötzlich diese Verbindung wieder. Spannend ist auch am Wochenende, wir sind ja eine Ausflugs- und Urlaubsregion, und wenn man da so unterwegs ist, ja, viele Menschen zieht es in die Natur, doch manchmal, wenn ich die Menschen dann so sehe und beobachte, denke ich mir, wow, sind sie wirklich in der Natur? Da begegnet dann man Wanderern, die dann im Gespräch sind und ihre ganzen Probleme aus der Arbeit der letzten Woche besprechen, mitten auf dem Gipfel, im schönsten Aussichtspunkt. Oder wir selber auch, mein Mann, ich auch manchmal, wir hetzen mit unseren Mountainbikes über die Trails und Pfade und finden es ganz cool, die Natur als Freizeitpark genießen. Oder Menschen, die auf dem Gipfel sitzen und Pause machen und dann Dienstgespräche mit ihrem Handy führen. Oder laut schreiend und redend durch den Wald laufen. Gehen wir da wirklich in Kontakt zur Schöpfung? Oder nutzen wir sie nur, um zu uns selbst zu kommen? Lauschen wir wirklich auf die vielen Vögel, wenn wir da wandern und draußen sind oder im Garten sitzen? Riechen wir den Duft des Waldes? Spüren wir den sanften Wind auf dem Gipfel? Genießen wir da wirklich die Stille? Ich glaube, es wäre ein Weg zu einem anderen Umgang mit der Schöpfung, wenn wir eben in dieser inneren, lebendigen Verbindung leben und da wieder neu diesen Kontakt suchen. Und das führt auch zu einem achtsamen Umgang. Ja, dieses Herrschen, es hatte leider eine schlechte Wirkung. Und wir müssen neu lernen, gut in Verbindung zu leben mit dieser Schöpfung. Über eine weitere Aussage aus diesem Schöpfungsbericht stolpern wir vielleicht heute immer wieder. Da heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde schuf er ihn. Die Gott-Ebenbildlichkeit. Ja, die Gefahr besteht da, dass sich der Mensch überhebt und sich am Ende vielleicht sogar selbst zu Gott macht. Im Psalm 8 heißt es da, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn doch wenig niedriger gemacht als Gott. Der Mensch fasst Gott gleich. Oder ist es sogar manchmal umgekehrt? Der Mensch schuf sich Gott nach seinem menschlichen Bilde. Ja, er missbraucht Gott für seine Ziele. Er macht sich selbst zu Gott so, wie er will. Ja, auch hier stolpern wir heute zu Recht drüber. Der Mensch erhebt sich über Menschen. Der Mensch erhebt sich über Tiere und Pflanzen. Ja, da sind wir mittlerweile sensibilisiert. Dürfen wir zum Beispiel Tiere, Säugetiere, die wir selber sind, auch biologisch essen? Auf unseren Konfitagen haben wir da immer spannende Diskussionen. Ihr Jugendlichen, ihr seid da sehr sensibel und fortschrittlich. Und doch, auch im Tierreich ist das so, da gibt es diese Nahrungsketten. Tiere essen andere Tiere. Und wenn ein Nutztier oder ein Wildtier würdevoll und artgerecht gelebt hat, darf es vielleicht doch gegessen werden. Vielleicht wegen dem Klimawandel nur noch selten. Eine spannende Frage. Der Mensch mit fast göttlicher Würde, so soll die eigentliche Intention damals sein, soll keine Angst haben vor den Naturgewalten. Damals. Heute. Tja, die Naturgewalten flößen uns inzwischen immer mehr Angst ein. Und nicht, weil sie dämonisch sind, so wie damals die Menschen glaubten, sondern Unwetter und Katastrophen nehmen zu und wir haben sie immer weniger im Griff. Wir merken, wir Menschen haben eben nicht alles in der Hand und können alles so lenken und formen, wie wir möchten. Und der Mensch, weil er eine besondere Würde hat von Gott, soll keine Angst haben vor anderen Menschen, auch damals die Intention dieses Textes. Wenn sich in allen Menschen Gott spiegelt, so will es, ich es einmal sagen, dann heißt es doch, dass alle Menschen gleich wert sind, auf gleicher Weise Gott in unserer Welt lebendig machen können, völlig unabhängig von Bildung, von Hautfarbe, Milieu, Nationalität, Religion, Geschlecht oder sexuelle Orientierung. An dieser Stelle möchte ich noch einmal Margot Friedländer zitieren. Seid einfach Menschen. Es gibt nicht muslimisches, jüdisches oder christliches Blut, sondern nur menschliches Blut. Unser Text würde von dieser Gottesebenbildlichkeit reden. Und das bedeutet für uns heute ganz brandaktuell eben, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat und dass diese Würde aus unserer Sicht auch von Gott selbst geschützt und begründet ist. Man kann sie nicht einfach neu definieren, Menschen in erster oder zweiter Klasse einteilen. Und das zeigt uns unsere Grenzen auf. Der Mensch, Gott sei Dank, ist nicht das Maß aller Dinge. Auch wenn sich der Mensch vielleicht gerne als Krone der Schöpfung sehen würde. Diese biblische Geschichte drückt es anders aus. Es läuft schließlich alles auf Gott zu. Er hat alles geschaffen und es war sehr gut. Und er ruhte und er feierte auch diese Schöpfung. Er hat diese Schöpfung zu seiner Freude erschaffen. Und für uns, die wir das Leben geschenkt und anvertraut bekommen haben, heißt das, wir dürfen gemeinsam mit Gott, dem Schöpfer, loben und feiern und uns an dieser Schöpfung freuen. Das ist auch letztlich die Bedeutung des Sabbats, dem Ruhetag am Ende dieses Schöpfungsberichts, auf den alles zuläuft, den siebten Tag. Ja, die Schöpfung ist sehr gut. Wir dürfen ruhen und sie so lassen, wie sie ist, und sie genießen und Gott dafür loben. Wir müssen sie nicht ständig verbessern, gestalten, verändern. Wir dürfen sie nehmen, wie sie ist. Und wir Menschen sollen Verantwortung für die Schöpfung übernehmen. Ja, dieses Wort Verantwortung bleibt natürlich hier nicht aus. Nochmal zurück zu der Bedeutung von diesem Herrschen, an dem wir uns immer so stoßen heute und das so viel Unheil gebracht hat. Das hebräische Wort für Herrschen bezeichnet eigentlich ursprünglich das Umherziehen des Hirten mit seiner Herde. Herrschen, der seine Herde auf gute Weide führt, der eben die Tiere vor Gefahren bewahrt, der sie vor Raubtieren verteidigt und dafür sorgt, dass sie genug Nahrung und Wasser finden. So wie der gute Hirte auch ein Sinnbild ist für die gute Amtsführung des gerechten Königs, so soll auch der Mensch ein guter Hirte sein für seine Mitgeschöpfe, voller Fürsorge und Verantwortung für die Welt. Bemerkenswert ist doch auch die Vorstellung, dass nach der alten Schöpfungsgeschichte sowohl der Mensch als auch die Tiere sich ausschließlich von Pflanzen ernähren. Auch dieser Hinweis soll noch einmal aufgenommen werden. Hier wird die schöne Vorstellung einer Herrschaft ohne Blutvergießen sichtbar. Eine gemeinsame Herrschaft aller, könnte man sagen. Ein Zusammenleben, in dem alle zu ihrem Recht kommen und alle gleich wichtig sind. Diese Vision einer neuen Schöpfung, einer besseren Welt also, die entspricht auch unserer Hoffnung als Christen auf dieses Reich Gottes, das anbricht und einmal ganz da sein wird, wo alle Menschen in Frieden und in Gerechtigkeit leben werden. Wir haben den Auftrag, allen Geschöpfen etwas weiterzugeben von Gottes Liebe und allen diese Hoffnung weiterzugeben. Alle werden einmal in diesem Reich Gottes zusammenleben in Frieden und Gerechtigkeit. Denn siehe, damals schon war es sehr gut. Amen.